Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwabmann.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Data Agenda Datenschutz Podcast. Heute unter dem Titel Data Act in der Praxis, Game Changer oder Rohrkrepierer? Fragezeichen. Und heute ist der 19.09.2025 und vor genau einer Woche, am 12.09.2025, ist der Data Act wirksam geworden. In Kraft getreten ist er schon mal ein bisschen länger, aber er ist wirksam geworden und er ist jetzt geltendes Recht für alle, die uns zuhören, kann man sagen. Und wer sind wir? Heute ist mein Gast Axel von den Busche. Er ist Rechtsanwalt, Partner bei Taylor Wessing. Und ich sage herzlich willkommen, Axel, und sag ein paar Worte selbst zu dir. Ich glaube, das geht dann besser von der Hand.
Ja, danke Rolf für die Einladung für den Podcast zu diesem, wie ich finde, super spannenden Thema. Du hast es schon gesagt, ich bin Rechtsanwalt, Partner in der Kanzlei Taylor Wessing, internationale Kanzlei mit so einem starken Tech-Footprint. Wir sind 60 Anwälte hier und Anwältinnen in Deutschland, die sich mit diesen ganzen Tech-Fragen, BDSG, jetzt auch Data Act, KI-Verordnung, IT-Recht beschäftigen. Und da ist natürlich der Data Act jetzt ein neuer Player, mit dem wir uns auseinandersetzen.
Ja, vielen Dank. Okay, Axel von der Busche, ein ausgewiesener Kenner aus der Praxis für den Data Act. Und deswegen würde ich sagen, steigen wir einfach knallhart ein. Was machst du genau mit dem Data Act in der Praxis? Warum beschäftigt ihr euch jetzt konkret, also nicht mit vielen anderen Sachen, sondern mit dem Data Act? Was ist euer Hauptgegenstand? Was seht ihr für Fälle? Was seht ihr für Konstellationen? Drücken da Schuhe oder passen sie alle? Wie ist das jetzt gerade aktuell in der Beratung?
Gleich ein Bündel von Fragen. Schön ist der ausgewiesene Kenner von einem Gesetz, was jetzt eine Woche läuft. Nein, aber wir haben das natürlich schon viel länger begleitet, schon in der ganzen Gesetzgebungsphase und beobachtet, weil der Data Act in dem Kanon der ganzen neuen EU-Digitalgesetze, und wir kennen ja alle die DSGVO, das war so die Vorreiterin in dem Bereich, und jetzt wie ein Kometenschweif kommt da lauter neue Digitalrechtsakte hinzu. Ich glaube, der prominenteste ist noch die KI-Verordnung. Da ist viel die Rede von, aber auch Cybersecurity, NIS 2, DORA. Wir hören so die ganzen Begriffe. Und in diesem, ich sagte ja gerade, Kometenschweif von neuen Gesetzen ist auch der Data Act. Und der hat eine besondere Stellung. Der ist nämlich nicht nur, ich sage mal, eine Art Marktregulierung top-down. Das sind lauter Gesetze und Unternehmen und Bürger müssen sich dran halten, sondern der Data Act gibt dem Markt gewissermaßen ein Instrument, der verleiht Nutzern Ansprüche, die sie geltend machen können. Also da ist ein Stück weit Zivilrecht drin und auch Wettbewerbsrecht. Man möchte den Markt stimulieren. Ja, das ist eine ganz, ganz neue Form von Gesetz, weil ich sagte ja schon bereits, die meisten sind top-down, das darfst du nicht. Und jetzt sagt der Gesetzgeber, das ist auch erklärtes Ziel, du sollst mal hier diese ganzen Datenschätze, die überall rumliegen, die werden nicht genutzt in der EU, USA, China, so, ich sag mal, beweglichere Rechtsordnungen, die schießen an uns vorbei mit Hyperscalern, Startups. Und jetzt hat man gesagt, wir müssen unsere Daten, und damit meine ich Industriedaten, und die können auch personenbezogen sein, aber es geht eben überhaupt nicht um Datenschutzrecht. Vielleicht auch noch wichtig. Das heißt, Data Act, das hat nicht mit Schutz von personenbezogenen Daten nichts zu tun. Ja, sondern es geht um die wirtschaftliche Erschließung von diesen Datenschätzen. Man will den Datensafe aufknacken, der bei den Dateninhabern sitzt, um das mal vorab so pauschal erklären zu können.
Ja, perfekt. Also dann kennen wir jetzt den Zweck des Gesetzes. Ich fasse mal mit meinen Worten zusammen. Wir leben in einem Walled Garden großer volkswirtschaftlich relevanter Raum in der EU und haben aber irgendwie keine Möglichkeit, die tollen Datenschätze zu heben. Und die Idee ist jetzt, dass wir das machen, dass wir das alles ankurbeln und dann stehen am Zaun dieses Walled Gardens die Googles und Apples dieser Welt, gucken über den Zaun und sagen, Mensch, wie toll läuft das hier in Europa. Das ist jetzt mal ein Game Changer. Hier fliegt jetzt die Kuh und wir machen mal richtig Datenschatzheben. Das wäre doch so im Prinzip so mal überspitzt gesagt der Gedanke.
Jein, wenn ich Jein sagen darf, wenn das erlaubt ist. Das ist der Gedanke, aber ich würde es noch etwas nuancieren wollen. Denn natürlich können wir diese Datenschätze längst heben. Und zwar können das die sogenannten Dateninhaber machen. Und ich erkläre vielleicht gleich, wie das Gesetz in groben Zügen aufgebaut ist, damit wir wissen, was da für Player sind. Wir machen es bloß nicht. Also die Möglichkeit bestünde ja, würden die Unternehmen, die die Daten, ich sag's jetzt mal ein bisschen flapsig, horten, die auch nutzen. Wir haben das Phänomen, dass viele, das wird im Gesetz als Dateninhaber bezeichnet, das sind Autoverkäufer, Kühlschrankverkäufer, das muss man auch sagen, es gilt für IoT, ja, Produkte, aber ich glaube, wir erklären kurz gleich, wie es funktioniert, aber die können das ja längst machen oder der Gesetzgeber denkt, die können es machen, die tun es aber nicht. Und jetzt gibt man dem Markt ein Instrument, nämlich einen Zugangsanspruch, die sogenannten User, B2B oder B2C, denen wird gesagt, die Daten gehören jetzt euch. Die gehören jetzt nicht mehr den Dateninhabern allein. Die saßen da drauf rum und haben nichts gemacht. Ihr könnt euch jetzt die Daten holen, die selber nutzen, Dritten übertragen. Ihr habt einen Datenzugangsanspruch. Das ist das Safe-Aufknacken. Das ist dieser Hebel, dieser Zugangsanspruch für eine Datenverwertung durch sich selbst oder auch durch Dritte. Und das soll den Dateninhabern, ich sag mal, Beine machen, und sie durchaus auch stimulieren, selber mal was damit anzufangen. Denn die können sich natürlich, auch wenn sie Produkte verkaufen, so eine Art, vergleichbar wie im Urheberrecht, sich so Nutzungsrechte einräumen lassen, dass sie die Daten auch weiter nutzen können. Aber sie sollen es mal tun. Das ist diese Stimulanz. Und die Googles, die da am Rande stehen, das ist richtig, das muss man auch noch sagen, die sind nämlich ausgenommen. Da ist der Data Act auch ein wenig wettbewerbsregulierend. Die sogenannten Gatekeeper nach dem DMA, dem Digital Market Act, das sind so 12, 15 Player, die dürfen nicht mitnehmen. Ja, wie das funktioniert, erkläre ich gleich.
Also, aber das heißt natürlich, wenn ich als jemand, der Daten habe, die lieber an Apple, Google und sonst wen verteilen möchte, als an gar keinen, weil es in Europa nicht klappt, dann klappt das irgendwie auch nicht, weil das darf ich ja nicht. Insofern hast du natürlich recht, der ist natürlich auch stark marktregulierend in beide Richtungen. Jetzt aber mal zu der Frage, die du aufgemacht hast, wie geht denn das? Also wie soll ein Unternehmen denn dazu gebracht werden, seine Daten rauszugeben? Das machen die doch nicht freiwillig. Also wie kommt denn der Nutzer in Charge? Welchen Hebel kriegt er in die Hand, den mal Beine zu machen? Denn ich stelle mir so vor, wenn ich auf einem schönen Datenschatz sitze, da bin ich auch froh, dass ich den habe und verteile den nicht so ohne Not in der Konkurrentenschaft rum.
Genau so ist das. Das ist schön beschrieben. Ich erläutere mal kurz, wer die Player sind. In groben Zügen sind noch mehr Player, aber dass man diese Mechanik versteht. Also der Data Act, ich gehe sogar noch mal einen Schritt zurück, damit wir das nicht vergessen. Der Data Act regelt vor allem zwei Dinge. Einmal diesen Datenzugangsanspruch im Markt der IoT-Produkte, also Internet of Things. Das heißt, er gilt, das ist ganz wichtig für den Anwendungsbereich, erstmal in diesem ersten Segment nur für IoT, Internet of Things. Und da muss jeder gucken, warte mal, ist der Data Act bei mir überhaupt einschlägig? Habe ich denn so ein IoT-Produkt? Das ist am Ende ein physisches Produkt, was in der Lage ist, Daten, personenbezogene Daten, sonstige Daten, Fotos, alles, was es gibt, zu sammeln und welches aber auch, ich sag's mal, ja, auch da etwas grob geschnitzt über mit dem Internet verknüpft ist. Ja, es reicht nicht, dass ich eine Digitalkamera habe und die Fotos auf dem PC lade. Das ist noch kein IoT-Produkt nach dem Data Act. Ich muss auch irgendwo eine Verknüpfung mit der Außenwelt haben und mit der kommunizieren können. Um die
Okay.
geht es erstens. Und zweitens, das können wir am Ende vielleicht nochmal besprechen, es gibt noch einen ganz zweiten, wirklich wichtigen großen Bereich, der ist völlig anders. Das ist das sogenannte Cloud-Switching. Da müssen Cloud-Provider bestimmte, ich sag mal, Klauseln in ihren Verträgen haben, die es den Kunden leichter machen zu wechseln. Da ist aber auch die Idee ähnlich. Man will mehr Beweglichkeit im Markt. Man will bei dem Cloud-Switching verhindern, dass die Kunden in der Cloud gefangen sind. Der Lock-in-Effekt muss raus. Da ist die Brechstange, von der ich sprach, dass man quasi an die Cloud-Provider geht und dann noch reinbohrt. Die Daten sollen leichter ausfließen. Wir unterhalten uns im Wesentlichen um diesen anderen Teil bei IoT. Ja, und du hast ja gefragt. Verzeih, bitte stell die Zwischenfrage.
Nee, also gute Ideen finde ich. Also kann man ja gar nichts gegen haben, ne? Dass dieser, wie soll man sagen, Wind unter die Flügel gegeben werden soll, sowohl beim Cloud-Switching als auch beim sonstigen Datenzugang. Kleine Zwischenanmerkung: die DSGVO, der ist das ja nicht fremd, ne? Also es gibt den 20 und der ist ja, wenn man so will, also ich sage es jetzt mal ein bisschen unfreundlich. Er ja, ist ein Rohrkrepierer, zumindest habe ich den nicht großartig in Aktion erlebt. Und was ist jetzt für alle, die mit dem 20 vertraut sind und vielleicht so ein bisschen ja, auch hoffen, dass sich jetzt wirklich was tut an der Stelle? Was ist der Unterschied zum, zum Data Act? Und vor allen Dingen, was macht der Nutzer mit den Daten, ne, wenn er die dann so
Eine sehr berechtigte und gute Frage, denn also Artikel 20 DSGVO, Data Portability, das Recht auf Datenübertragbarkeit, das ist ja für die, die es nicht kennen, so ein verstecktes Recht deiner DSGVO, was neben den ganzen anderen betroffenen Rechten, die es gibt, Auskunft, Löschung, komplett untergegangen ist. Wir dachten damals schon, ich dachte, krass, 2016, als ich das gelesen habe, krass, Zivilrecht in der DSGVO, weil für mich war das so zivilrechtlich angelegt. Ich kann meine Daten mitnehmen, Dateneigentum und so weiter. Und hatte erwartet, da passiert was, da passierte gar nichts. Ich habe nicht einen einzigen Fall. Doch einen Fall habe ich mal erlebt. Da gab es einen Versuch über Data Portability, personenbezogene Daten in großem Stil zu erlangen, hat aber nicht geklappt. Ja, was ist der Unterschied? Der Unterschied deine Vermutung ist berechtigt. Ich meine, wenn das schon, das ist ein Rohrkrepierer, Artikel 20, kann man ganz klar sagen, vielleicht kommt er noch, vielleicht auch nicht, jetzt mit dem Data Act bestimmt nicht. Und die Frage ist, passiert es auch mit dem Data Act? Und um deine Frage zu beantworten, was machen die damit? Ganz kurz, das müssen wir, glaube ich, einmal erklären. Die Player bei dem IoT-Ding, das ist einmal der Hersteller eines IoT-Produkts. Der ist verpflichtet, das Produkt so zu bauen, dass Daten da überhaupt ausgelesen werden können, also Schnittstellen einzubauen. Dann haben wir den sogenannten Dateninhaber. Das ist der, der auf dem Datenschatz sitzt. Das ist meinetwegen ein Autoverkäufer oder Kühlschrankverkäufer. Dann haben wir den User. Das ist der oder den Nutzer. Das ist am Ende der Kunde von dem Dateninhaber. Ich nehme mal das Beispiel Kühlschränke. Das ist der, der sich einen Kühlschrank gekauft hat. B2C, das ist aber auch der, der eine Industrieanlage gekauft hat, die die Voraussetzung eines IoT-Produkts erfüllen. Also es gilt genauso im B2B und ich glaube, das ist auch viel interessanter. So, das sind so die ersten Player und da gibt es noch den sogenannten dritten, den Datenempfänger. Denn der Nutzer, du hast ja gefragt, was macht er damit? Der hat jetzt zwei Rechte, Artikel 4 und Artikel 5. Der hat einmal das Recht, die von ihm generierten Daten, also er macht den Kühlschrank auf und zu, holt sich eine Wurst raus, holt sich ein Bier raus, der Kühlschrank sagt, die Milch ist alle, das sind ja alles Daten, die der Nutzer quasi erzeugt. Und der Data Act sagt, dieses Datenerzeugen gehört jetzt zum IoT-Produkt dazu. Da gibt es so quasi so einen richtigen Shift. Ich sag's mal, untechnisch so ein Eigentümerwechsel. Nicht derjenige, der den Kühlschrank verkauft und der die Daten die ganze Zeit ausliest und irgendwie verwertet, dem gehören die Daten, sondern derjenigen, der sie erzeugt. Der soll die Datenherrschaft bekommen. Und der kriegt jetzt einen Anspruch. Der kann jetzt sagen, lieber Kühlschrankhersteller, / Dateninhaber, gib mir meine von mir erzeugten Daten heraus. Oder sagst du zu Recht, ja, soll er eigentlich damit? Ja, weiß ich auch nicht. Und dann kommt die zweite Überlegung. Er hat ein zweites Recht. Er kann auch sagen, gib sie nicht mir, sondern gib sie einem sogenannten Dritten, einem Datenempfänger. Und da wird es dann interessanter. Und das kann dann sein, zum Beispiel eine Reparaturwerkstatt. Die muss die Daten auslesen, um den Kühlschrank, das Auto reparieren zu können. Dann muss der Datenhaber dem auch noch die Daten geben oder einen Zugangsanspruch verschaffen. Nervt ihn natürlich, ja. Und jetzt kommt diese wirtschaftliche Idee. Dieser Dritte kann ja auch ein super cooles Start-up sein, was sich auf Kühlschrankdaten spezialisiert hat, in den Markt geht und sagt, ich kaufe alle Kühlschrankdaten, liebe Nutzer, hier ist ein Portal, tut die da mal rein und wenn ich die verwerte, machen wir halbe halbe. Oder Datenintermediäre, die sagen, ich stelle mich in die Mitte, ich kaufe jetzt alle möglichen Daten auf oder sagen wir so, ihr könnt die umsonst bei mir runterladen, ich verkaufe die weiter und dann machen wir halbe halbe. Das ist so die Fantasie, die da drin steckt. Aber davon ist weit und breit noch nichts zu sehen. Aber das ist der Motor, von dem man dachte, das geht los, der User, wir haben einen Machtwechsel, der User kriegt die Macht, er kann die Daten für sich oder für einen Dritten rausholen und dann sind sie erstmal draußen. Der Dateninhaber selbst holt sich eine, ich sag mal, Rücklizenz rein oder eine Nutzungslizenz und sagt, die Daten gehören zwar dir, aber ich kriege jetzt nicht ausschließliche Nutzungsrechte, der nutzt sie auch. Man will durchaus, dass sich diese Daten, dass das repliziert wird, dass möglichst viele an möglichst vielen Daten arbeiten, um damit eine Wertschöpfung herbeizuführen.
Ja, also es ist ja im Prinzip dann ein bisschen ein Unterschied zur Datenportabilität. Da hat man ja gerade das Problem, dass der die Daten halt nehmen müssen wollte. Also der musste nicht nehmen, sondern der Datenempfänger. Es hing ja an dem, ob er die Daten annimmt. Und wenn das ein potenzieller neuer Kunde ist, den Energieversorger haben will, dann nimmt er die Daten, aber ansonsten halt nicht. Und das ist natürlich hier ein großer Unterschied. Jedenfalls mal von der Idee her ist das doch schon auch Potenzial für einen Game Changer, was wir gerade gesagt haben. Ein wunderschönes Konstrukt. Wenn das Ding ans Laufen kommt, ja, dann haben wir richtig hier Stimmung in der Bude und auch wirklich Wirtschaft. Was mich aber jetzt nochmal interessiert, weil es ist ja kein Geheimnis, dass wenn man da, selbst wenn die Kuh anfängt zu fliegen und sich Leute finden, die Daten haben wollen, die dafür Geld geben wollen, die einen Markt haben wollen. Man muss das ja auch erstmal bepreisen und. Ne? Also es muss ja in irgendeiner Form ein Geschäftsmodell werden. Ich sehe es auch noch nicht. Aber angenommen, es kommt, dann ist es doch immer noch möglich, dass jemand, der die Daten hat, als Inhaber sagt, da habe ich eigentlich relativ wenig Lust drauf, die Daten abzugeben. Und dann muss man doch vielleicht auch nochmal ins Gesetz gucken, wie kann er mauern? Also auch in der Beratung, denke ich mal, ist das ja, kann man ja offen vielleicht mal ansprechen, auch ein Thema, wenn man einen Dateninhaber berät, wie komme ich denn da raus? Und da ist doch, wenn ich das so richtig sehe, an allen Ecken und Enden, natürlich wie es auch immer ist und auch sein muss, dass gegenläufiges Recht natürlich beachtet werden muss. So, angenommen, ich wäre jetzt ein Dateninhaber und würde sagen, naja, ich finde die Idee ganz toll, aber für mich irgendwie in dem konkreten Fall bitte nicht. Herr von der Busche, was gibt mir das Recht denn für Möglichkeiten, da jetzt so ein bisschen zögerlich zu sein mit der Weitergabe meiner Daten?
Zögerlich ist gut. Ein ganzes Verteidigungsarsenal. Ich finde, viel zu früh, und ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Wir haben uns ja mit dem Data Act, ich sag mal, von Anbeginn beschäftigt. Also so vor circa 2, 3 Jahren ging das los. Da haben wir den auf dem Radar gehabt. Und ich kann dir sagen, die bisherigen auch Lobbybemühungen in dem Gesetzgebungsprozess waren nicht etwa diese vielbeschworenen Startups, die gesagt haben, hey, sieh mal zu, dass du hier das alles geschmeidig machst, dass wir die Daten auch nutzen können. Also da war wohl niemand vorstellig. Es waren ausschließlich die potenziell betroffenen Dateninhaber, die in Brüssel die Türen eingerammt haben und alles Mögliche wollten. Die wollten für, ich sag mal, Aviation sagen, ja, von mir aus DataAct, aber nicht für Luftfahrt, weil super gefährlich, das geht nicht. Also man wollte überall Ausnahmen herbeiführen für seinen Industriebereich. Und der Druck war sehr groß, das den Datennutzern nicht so leicht zu machen. Und der Druck war sehr groß, den Dateninhabern Verteidigungsmöglichkeiten zu geben. Und die gibt es natürlich zuhauf. Wir müssen da unterscheiden. Und das ist auch das, was bei uns nachgefragt wird. Ja, wie kann ich denn das verhindern? Und weniger coole Sache, wie kann ich denn das irgendwie geschmeidig machen? Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Erstmal, du hast ja zwei Verhältnisse, die du unterscheiden musst. Einmal der Anspruch des Datennutzers auf Herausgabe an sich selbst und dann eben der zweite Anspruch an Herausgabe eines Dritten. Das heißt, du hast auch zwischen dem Dateninhaber und dem Dritten hast du ja auch ein Rechtsverhältnis. Du hast in diesem Dreieck, was ich beschrieben habe, drei Rechtsverhältnisse. Nutzer, Dateninhaber, Nutzer, Dritter und Dateninhaber, Dritter. Und das erste und das dritte von den beiden, da hängt der Dateninhaber drin und da kann er mauern. Er kann zum Beispiel gegenüber dem User, ich sage mal, das erste Mauern ist sogar ein wirtschaftliches Mauern. Er kann ja sogar sagen, ja, ich verkaufe nur meine Produkte an diejenigen, die mir auch nicht ausschließliche Rechte geben, ansonsten verkaufe ich die gar nicht. Oder viel teurer. Also er kann wirtschaftlich Druck ausüben. Ja, dann kann er sagen, oh, du willst die Daten haben, deine kann ich ja vielleicht rausfiltern, aber so insgesamt habe ich hier Schwierigkeiten. Geheimnisschutz, Geheimnisschutzgesetz. Es ist natürlich so, dass vertrauliche Informationen, das wird ja nicht alles geschleift, sondern du hast ein Spannungsverhältnis zwischen einerseits Zugeständnissen, die du machen musst, in Bezug auf deine Geheiminformationen, aber andererseits geht der Schutz nicht ganz verloren. Und da müssen so, ich will da gar nicht tief einsteigen, aber Kompromisse gefunden werden. Das ist nicht so einfach. Und du kannst ja erstmal mauern und sagen, warte mal, das ist jetzt hier ein Geheimnis. Und dann sagt das Gesetz, gut, du Dateninhaber musst jetzt technische und organisatorische Maßnahmen treffen, damit deine Geheimnisse ausreichend geschützt sind. Dann sagst du, die sind aber nicht ausreichend geschützt, weil hier gibt es gar keinen Schutz und. Du kannst erstmal ganz viel behaupten. So, das ist, um erstmal dem User nichts zu geben. Viel, ich sag mal, schlimmer ist es im Verhältnis Dateninhaber Dritter. Jetzt kommt der User und sagt, gib doch mal meine Daten diesem Datenempfänger, dem Dritten. Und dann sagt der Dateninhaber, nein, oh, das geht ja gar nicht. Einmal gleiche Mechanik, Geheimnisverrat. Dann behaupte ich einfach mal, das ist ein Wettbewerber. Ja, der kommt zwar als unschuldiges Startup an, aber guck mal genau in die Gesellschaftsstruktur, da ist XY drin, XY ist ein Wettbewerber und hier hält das Gesetz auch Ausnahmen bereit. An den Wettbewerber muss ich es nicht rausrücken. Dann haben wir Preissetzung. Natürlich kriegt der Dateninhaber, ich sage mal, ein Schmerzensgeld dafür, dass er die Daten den Datenempfänger übergibt, aber nur in der Höhe, wie es quasi Kosten verursacht. Ja, und da würde ich auch als Dateninhaber erstmal zulangen und sagen, oh, sehr teuer bei mir. Ei, ei, ei. Und da muss ja der Datenempfänger sagen, das ist unzulässig, du hast viel zu hohe Preise, das lohnt sich nicht für mich. Aber da muss er erstmal in einem Gerichtsprozess herbeiführen, ein Urteil, was sagt, dass die gesetzten Preise vom Dateninhaber für das Rausrücken der Daten an den Empfänger zu hoch sind. Und. Wir haben also wirklich 7, 8 Stellschrauben, die am Ende höchstrichterlich geklärt werden müssen. Und aus den Erfahrungen, die wir haben mit anderen Digitalgesetzen, wenn du es wirklich auf die Spitze treibst, ja, dann kannst du ja so 10, 12 Jahre Verfahren strecken, bis es beim EuGH irgendwann mal landet, der dann eine Entscheidung trifft, die dann auch schon wieder veraltet ist. Also will sagen, die Verteidigungsmöglichkeiten von einem störrischen Dateninhaber, es muss ja nicht sein, dass das passiert, aber wenn es auf Teufel komm raus einfach will, die sind extrem groß. Ach so, noch eine Sache.
Ja.
Hm? Er kann vielleicht sogar seinen Datenbestand infizieren mit Personenbezug. Ja, er sagt dann einfach, ich würde ja wahnsinnig gerne diese Daten rausgeben, aber irgendwie überall habe ich Personenbezug in meinen Daten. Denn dann gilt die DSGVO. Und es kommt eine weitere Schwäche in dem Gesetz. Überhaupt bei den ganzen Digitalgesetzen. Die sind alle nicht synchronisiert vernünftig, sondern die gelten alle nebeneinander. Im schlimmsten Fall musst du die KI-Verordnung, den Data Act und die DSGVO parallel anwenden für eine Datenverarbeitung. Und da kannst du natürlich auch die Beteiligten heillos verstricken und behauptest erstmal, ich habe hier einen Personenbezug. Und dann weißt du, wie lange das dauert, wenn man das dann auch aufklärt, ob der Personenbezug besteht, ja oder nein. Also sehr viele Verweigerungsmöglichkeiten. Also,
es ist ja sehr, sehr lebensnah. Stell dir eine Fahrzeugflotte vor, da fahren mehrere Leute mit und schon hast du natürlich auch einen eindeutigen Personenbezug in einem Fahrzeug. Den hast du auch beim vernetzten Staubsauger, den meine Frau kauft und ich betreibe oder umgekehrt. Also insofern hast du doch immer dann, wenn du eine Mehrfachnutzung von IoT-Geräten hast, immer die Möglichkeit zu sagen, nee, sorry, also da sind mir jetzt die Datenverhältnisse nicht klar und ich brauche mehr oder weniger von allen, die da betroffen sind, dann letztlich das okay. Und naja, spätestens bei einer Fahrzeugflotte laufe ich doch völlig vor die Pumpe.
Ne? Ja, sehe ich auch so. Ich glaube am Ende, auch bei der Kernfrage Game Changer, Rohrkrepierer, ich glaube nur übers Recht, wenn die Marktakteure nicht mitspielen wollen, nur übers Recht ist das wirklich ein Longshot, ja, von 10, 20 Jahren, bevor das Ding wirklich greift. Also wer in solchen Horizonten denkt, der, dem kann man vielleicht sagen, okay, das ist jetzt mal so ein Kickoff und in 10 Jahren stottert der Motor nicht mehr. Ich glaube, in der jetzigen Phase, wenn die Marktakteure da nicht einigermaßen mitmachen, da wird auf jeden Fall kein Businessmodell draus, sondern was wir zurzeit erleben, ist eigentlich nur, dass wir aktuell einen neuen Layer Bürokratie kriegen. Denn eins muss ja passieren. Die Dateninhaber müssen ihre AGB natürlich anpassen. Ja, dass die können nicht so weitermachen wie bisher. Die müssen diesen, wenn sie die Daten weiter nutzen wollen, habe ich ja gesagt, der große Game Changer, die Macht hat jetzt der User. Artikel 4 Absatz 13, ganz wichtige Norm. Wenn ich das weiter nutzen will, dann muss ich ja zumindest mir die Rechte einholen. Ja, sonst habe ich vielleicht ein Problem in 10 Jahren. Ich nutze die oder in 2. Ich nutze die Daten munter weiter, habe aber vergessen, mir die Rechte einräumen zu lassen und dann wachen die Nutzer plötzlich auf.
Ja, absolut. Und dazu kommt natürlich noch ein praktisches Problem. Hast ja eben schon angedeutet, wir haben ja ganz neue Aufsicht. Ne? Also ich muss einerseits nach Data Act die Daten rausgeben. Auf der Seite der DSGVO habe ich aber das Problem oder die Möglichkeit zu mauern. Naja, da kann ich natürlich sagen, welches Bußgeld hätte ich denn lieber? Das nach dem Data Act, weil ich nicht rausgebe, oder das nach der DSGVO, weil ich rausgebe? Und dann spiele ich halt diese beiden Dinger gegeneinander und bin dann auch weiter in der Schockstarre für meine Begriffe. Ne? Also ich
und dann haben wir zwei Zuständigkeiten. Wir haben, das muss man den Datenschutzbehörden hier mal lassen, die haben sich ja sehr früh hier positioniert und sich auch ins Spiel gebracht, überhaupt die Überwachung insgesamt zu übernehmen für den gesamten Data Act. Da konnten sie sich nicht durchsetzen. Zuständigkeit bekommt auch hier die Bundesnetzagentur, die zu so einer Art digital Superbehörde ausgebaut werden soll. Aber ich will nicht sagen, die weiß noch nichts von ihrem Glück, aber so richtig eingerichtet hat die sich da auch noch nicht. Ja, da müssen ja erstmal Leute kommen, die müssen ausgebildet werden. Also da passiert noch nicht so viel. Und irgendwelche Handlungsanweisungen vergleichbar mit dem DSK-Papier von den Aufsichtsbehörden von der Bundesnetzagentur gibt es nicht. Die Aufsichtsbehörden, Datenschutzaufsichtsbehörden, die haben sich schon positioniert. Da gibt es schon jede Menge Papiere, die gesagt haben, insoweit auch ein DSK-Papier, insoweit wir Gesetz quasi Aufsichtsbehörde sind für den Data Act, soweit wir da betroffen sind, das ist ja auch angelegt im Gesetz, sind wir quasi Gewehr bei Fuß, ja, und haben sich da schon mit auseinandergesetzt. Aber der Hauptakteur, die Bundesnetzagentur, ich hoffe, ich tue jetzt kein Unrecht, aber die ist bislang stumm. Also da habe ich noch gar nichts gehört.
Ja, die machen in Sachen KI natürlich was, aber beim Data Act stünde ja auch was an. Man muss natürlich sagen, dass das Umsetzungsgesetz natürlich auch noch ein bisschen auf sich warten lässt. Da weiß man ja gar nicht genau.
Richtig, ja.
Haupt ist, ne? Mal einfach nur ein kleiner Hinweis nach Bonn an die Bundesnetzagentur. Mir erzählen die Landesdatenschutzbeauftragten, dass die Beschwerden, die Datenschutzbeschwerden massiv ansteigen. Die Bürgerinnen und Bürger sind extrem, affin, sich zu beschweren. Ich kann mir vorstellen, dass auch die ein oder andere Datenschutzbeschwerde beim Data Act auf sich warten lässt. Und das ist vielleicht das Erste, womit man sich auseinandersetzen muss. Warum sind meine Daten übertragen worden? Warum sind sie nicht übertragen worden? Warum wurde mir mein Datenschutz nicht berücksichtigt und so weiter und so fort? Also da entsteht ja dann auf einmal für die neue Datenschutzbehörde, man muss ja mal sagen, die Datenschutzaufsichtsbehörden machen ja nur noch den in Anführungsstrichen Datenschutz, sprich den DSGVO-Datenschutz. Und da ist ja gerade die Frage, Bündelung oder Nichtbündelung und so weiter. Aber alles andere, du hast es angesprochen, ist natürlich angesiedelt bei dieser Zentralstelle Bundesnetzagentur. Und das im Kleinen-Kleinen zu stehen, ja, da teile ich. Ne? Das ist eine Ansage, wo ich mir auch vorstellen kann, dass man das noch nicht bis in die letzte Konsequenz zu Ende gedacht hat, was das eigentlich bedeutet. Ne?
Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, dass wir, also der Data Act ist ja eigentlich nicht so angelegt, wie die DSGVO, dass wenn ich bin jetzt ein User und ich behaupte mal, der Dateninhaber, der mauert, ja, und ich will beschweren. Was mache ich da? Gehe ich da zur Bundesnetzagentur, richte die eine Beschwerdestelle ein? Ist im Gesetz nicht so angelegt, ja, anders als bei der KI-Verordnung, wo es auch so einen Whistleblowing-Artikel gibt oder wie bei der DSGVO immer schön melden. Das ist ja eigentlich nicht die Idee.
Einer beschwert sich, dass seine Daten preisgegeben wurden.
Du gehst ganz normal zum Zivilgericht und sagst hier, her mit meinen Daten. Ja, ich weiß auch nicht, was der Datenuser macht, der seine Daten nicht kriegt. Ob der einfach ganz normal den Gerichtsweg einschlägt und die verklagt Zivilgericht.
Ja, der sagt, meine Fahrzeugdaten aus meiner Fahrzeugding durften nicht mitgeteilt werden, weil es eine Privatfahrt war und keine dienstliche Fahrt oder weil meine Frau gefahren ist oder was auch immer im Dienstwagen. Da hast du doch auch Beschwerdepotenzial. Was machst du denn?
Ja,
denn die Datenschutzaufsicht ist doch da raus, wenn ich es richtig sehe.
Ja, also wenn es um die rein nicht Personen, also die Datenschutzaufsicht ist nur drin, wenn wir Personenbezug haben bei den Daten. In der Sekunde, wo wir alle anderen Metadaten, Industriedaten, sonstige Daten haben, ist die Datenschutzaufsichtsbehörde komplett raus.
Aber da sagst du natürlich einen wichtigen Punkt, im Streit um den Personenbezug kommen sie natürlich doch wieder rein. Ne?
Da kommen sie rein. Wenn das quasi der Anlass ist, wir sprachen ja vom Mauern, wenn das quasi Verteidigungsargument von Dateninhabern ist, Personenbezug, dann sind sie drin. Und wir wissen, wie lange das dauert. Und das ist alles so mühsam, ja, dass ich glaube, dass auch diese tollen Startups, von denen geträumt wird, die um die Ecke biegen und jetzt, also die Startups sind die potenziellen Datenempfänger, die Dritten, die jetzt mit einem cleveren Geschäftsmodell ganz viele Kühlschrankdaten sammeln. Die sehe ich noch nicht. Da habe ich auch noch überhaupt gar nichts im Markt, keine Anfrage, 0,0. Und wenn die als erstes gegen große etablierte Player kämpfen müssen und gegen einen Wust von noch nicht geklärtem Gesetz, da haben die doch gar keinen Atem dafür. Ja, ich sagte ja vorhin, das kann 10 Jahre dauern. Kein Start-up legt los und sagt, ich mache erst mal 10 Jahre Rechtsstreit. Was der Data Act vielleicht bewirkt, ist, dass man sich überhaupt mal beschäftigt mit der, also das zum Anlass nimmt, sich mit dem ganzen Thema zu beschäftigen. Und vielleicht findet der Markt ja dann, pragmatische eigene Regelung. Denn es ist ja durchaus erlaubt, ja, jetzt kommt dieses clevere Start-up, von dem ich sprach, das möchte ganz viel Daten haben und guckt sich das dann an und sagt, soll ich jetzt wirklich eine Kampagne fahren und diese mühsam einsammeln, dann auch noch irgendwie 5 € für einen Datensatz zahlen pro Person oder ein, dieses ganze Handling ist so mühsam, ich mache es anders, ich gehe zum Dateninhaber und sage ihm, Dateninhaber, ich weiß, du sitzt auf einem Schatz von Daten, ich weiß, es gibt auch diesen Data Act, wir beide wissen, das ist eine völlig mühsame Angelegenheit, aber lass uns doch zusammen Business machen und lass uns doch den Umweg über den Data User gar nicht gehen, also der Daten Nutzer als Makler seiner Daten wird möglicherweise ausgeschaltet vom Markt, weil der Markt sagt, ich kaufe mir doch nicht jetzt mühsam Daten klein klein ein mit Aufpreis von den Daten-Usern, sondern ich gehe zum Dateninhaber und sage, lass doch einfach ganz normales B2B-Business machen. Du hast dir die Rechte sicherlich eingeholt, nicht ausschließliche unbeschränkt nutzbare Rechte an den Daten, ich mache mit dir einen Deal. Oder der Dateninhaber geht auf den Markt und sagt, liebe Leute, Startups, lass doch das mit diesen Endkunden, viel zu mühsam, bei uns kriegt ihr die Daten für ein Drittel des Preises. Ja, das kann passieren, aber alles hypothetisch, ne?
Ja, aber das sind natürlich, würde man sagen, Geschäftsideen, die sich entwickeln können, muss natürlich auch noch alles passen. Du hast ja gerade gesagt, also im Innenverhältnis müssen natürlich auch die ganzen Rechte eingeräumt sein, ansonsten handelst du ja auch mit Zitronen, ne? Und das fliegt ja hinterher um die Ohren. Also es das heißt natürlich in der Beratung für euch beziehungsweise für die Leute, die es betrifft, dass die natürlich also sehr, sehr genau hingucken müssen und diese Naht ordentlich nähen müssen, die da ganz neu ist, auch mit viel Blick in die Zukunft. Also das muss ja an allen Enden dicht sein, dieses Dreiecksverhältnis, wenn du daraus in irgendeiner Form ein Business machen möchtest, was stabil stehen soll, ne?
Sprichst du einen extrem wichtigen, praxisrelevanten Punkt an, dass die Naht da richtig genäht sein muss. Und da kann ich schon sagen, es geht schon nicht gut los. Denn auch wenn du, ich sag mal, ohne blockieren, du willst ganz normales, braves Business machen. Wenn der Dateninhaber hier Akteur werden soll, dann muss er natürlich daran denken, wir haben das klang schon mehrfach an, dass er sich ab letzten Freitag, also ab vor einer Woche, auch die Rechte einräumen lässt, vertraglich von den Nutzern. Ich kann dir aber sagen, ganz anders als bei der DSGVO, wir erinnern uns, so 2 Tage vor dem Inkrafttreten, dabei, das war ja wie so ein Millennium-Moment, so Jahrtausendwende. Alle dachten, die Welt geht unter. Es war ein Wahnsinnsstress. Der Data Act ist mehr oder weniger unbemerkt wirksam geworden. Ja, das hat gar keiner mitbekommen. Wir haben natürlich Anfragen von Mandanten, oh, ich muss hier meine Klauseln aufschärfen, ja, um mir diese Rechte zu holen. Aber das ist ein Bruchteil von den Unternehmen, die da am Markt sind. Es gibt Musterklauseln, die werden dafür bereitgestellt. Aber wie das halt so ist, die sind auch erst im Entwurf, die sind noch nicht fertig und die sind vollkommen überbordend, weil die alle möglichen Konstellationen abdecken. Die Musterklauseln für Cloud-Switching, da haben wir das gleiche Problem, 66 Seiten stark. Das wird niemand abschließen. Das heißt, ich glaube, die sind kaum zu gebrauchen. Das heißt, was haben wir für eine Situation? Wir haben eine Situation, der Data Act ist wirksam seit einer Woche. Die Dateninhaber nutzen weiter die von den Usern generierten Daten wie bisher, haben aber, ich sag mal, zu 90% noch nicht diese Vertragsklauseln abgedatet. Die machen immer weiter. Die Zeit vergeht 1 Monat, 2 Monate, halbes Jahr, 1 Jahr. Das heißt, die saugen sich jetzt voller Datenbestände, die möglicherweise gar keine, wozu sie möglicherweise gar nicht berechtigt sind, weil sie sich keine Nutzungsrechte eingeräumt haben an den Daten. Und das hat Sprengstoff in mehrfacher Hinsicht. Das kann einmal sein. Es kann einmal sein, dass jetzt von der User-Ecke, ich sag mal, Massenklage, Massenschadensersatzklagen losgetreten werden in einem Jahr. Einfach nur 500 € pro Person reicht ja. Aber der zweite Aspekt, das war das, was du angedeutet hast, die Dateninhaber schaffen sich einen Datenbestand und den können sie auch gar nicht mehr auseinanderklamüstern. mit denen sie gar nicht mehr an den Markt gehen können. Das heißt, da kommt ein Dritter, was das Beispiel von eben gerade sagt, komm, vergiss den Data Act, wir machen jetzt einfach Business, du hast dir doch hoffentlich die Rechte einräumen lassen, ich will da einen Schwung Daten von dir mitbenutzen, und dann sagt der Datenhaber, oh, habe ich vergessen. Das heißt, selbst dieses nicht am Data Act orientierte Business kommt gar nicht zustande, weil es an dieser Rechteeinräumung fehlt. Und da muss ich sagen, haben wir eine Art Massenphänomen, anders als bei der DSGVO, als alle ausflippten, da passiert noch viel zu wenig. Also wir laufen da in eine Massen-Non-Compliance aufgrund von fehlender Rechtübertragung rein.
Ja, ich glaube, die DSGVO hat den Effekt gehabt, weil sie natürlich Angst und Schrecken verbreitete. Ne? Also wer das jetzt irgendwie nicht ordentlich auf die Kette kriegt, der zahlt riesen Bußgeld und so weiter. Das war ja die Geschichte, was auch immer davon eingetreten ist. Aber das hat ja sehr viel am Ende des Tages auch Awareness erzeugt. Hier haben wir ja erstmal nicht das Instrumentarium der, wenn wir sagen, rechtskonform abwehren zu müssen und Prozesse. Es geht ja um ein, im Prinzip um ein Businessmodell, von dem ich überlege, ob ich es überhaupt mal irgendwie einsetze. Aber ich muss natürlich, wenn ich ein Auto kaufe, was ich nicht einsetze, natürlich trotzdem der Straßenverkehrsordnung entsprechend halten. Kann ja nicht sein, dass ich sage, ja, ist egal, ich kümmere mich nicht ums Recht und lasse einfach ohne Nummernschild rumstehen. Auch wenn ich es nie benutze, und so ist es hier ja auch. Also ich meine, ich habe ja nun mal für die Daten aus dem Data Act, die Regularien, und muss mich halt kümmern. Das ist schon auch irgendwie bitter, ne? Dass man in Anführungsstrichen da so reingetrieben wird, aber vielleicht gar nichts damit machen möchte.
Es ist super bitter, und auch der Vergleich zur DSGVO, ja, da hatten wir die hohen Bußgelder, aber ich meine, KI-Verordnung, da sind sie noch höher, fast doppelt so hoch, der Maximalbetrag, 7% statt 4, ist noch was anderes. Ich glaube, dass die, zumindest wir vertreten ja vor allen Dingen Unternehmen, die sind einfach fed up. Die sind wirklich platt. Ja, die können nicht mehr. Wir haben bei der DSGVO, als die kam, 2018, hatten wir einmal natürlich fast 20 Jahre Vorlauf oder sogar über 20 Jahre Vorlauf von der Datenschutzrichtlinie. Es hat nur umgesetzt worden, eine Verordnung. Das heißt, wir haben viel mehr Erfahrung und konnten darauf aufbauen. Und jetzt haben wir innerhalb von kürzester Zeit lauter komplett neue Gesetze. Und das müssen die Rechtsabteilungen, die dann vielleicht mit ein oder zwei Leuten besetzt sind, die auch noch Arbeitsrecht machen und Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und wir haben auch noch ESG-Themen und Entwaldungsverordnung, das haben die alles auf dem Tisch. Ich will sagen,
ja, du kannst,
die drehen
kannst
durch.
Es ja, nicht, ja? Ja, das ist nicht sortiert und auch die Unsicherheit, ich meine die KI-Verordnung, das ist Produktrecht. Wenn ich mit dem Werkzeug KI Datenschutz verletze, Arbeitsrecht verletze, fange ich mir ein aus dem nebenliegenden Rechtsgebiet des Datenschutzes, des Arbeitsrechts und so weiter. Und trotzdem denken die Leute, das Problem kennen aus der KI-Verordnung. Nee, kommt das irgendwie gar nicht. Und das ist auch vom Verständnis her so unglaublich komplex. Und wir hatten, als die DSGVO kam, 2016, da vor fast 10 Jahren, ja wirklich nur das eine, worauf wir uns fokussieren konnten. Da kann man ja richtig sagen, nee, da knien wir uns mal rein, das ist mir und das ist halt unser Baby jetzt, ne? Ja, und jetzt hast du einen Stall voll Kindern und du weißt nicht, wie du mit denen umgehen sollst, so ungefähr. Und alle haben auch
Stall vor Kindern, ein paar sind da schon halb verhungert in ihrem Gitterbettchen und du weißt nicht mehr wohin. Und mir tut das auch wirklich, ich sag mal, leid unseren Mandanten gegenüber, weil du immer gegen so einen unbefriedigenden Zustand der permanenten Überforderung kämpfen musst. Aber du kannst nicht, der Tag hat nur 24 Stunden, die Unternehmen haben auch nur ein bestimmtes Budget, was sie ausgeben können für ja das Einphasen von Regulierung. Und da bist du an so einer Situation, dass du sagst, okay, einen Tod muss ich sterben. Welchen weiß ich noch nicht genau. Und da ist der Data Act nicht das Baby, was am lautesten schreit.
Das stimmt. Aber wir lassen uns doch lieber das Bild nehmen, wir wollen ein Leben leben. Ne? Und ja. Sag was Nettes zum Data Act, zum Abschluss. Kann nicht sein, wir sind jetzt, nähern uns dem Ende des Podcasts, dass das jetzt so stehen bleibt. Also ich sehe schon, also du würdest jetzt irgendwie auf einer Skala von 1 bis 10 bei Game Changer wahrscheinlich, ich weiß es nicht, wo würdest du dich einordnen, bei 3?
Ja, so 2, 3. Es kommt darauf an, welche Zeitachse du ihm gibst. Also ich habe mir jetzt angewöhnt, bei diesen ganzen Sachen nicht mehr so kurzfristig zu denken, sondern eher einmal so in, also ich habe so 3 Phasen, eines jetzt, 5 Jahre, 10 Jahre. Weil das BGB ist auch von 1900, ja, und das haben wir heute noch. Und vielleicht war ja auch da 1905 noch totales Durcheinander und keiner wusste irgendwas. Wir müssen diesen ganzen neuen Gesetzen auch ein bisschen Zeit geben, denn sie sind, wenn man so von das Bild eines Fundamentes hat, so ein neues Gesetz ist ja nicht irgendwie schon, hat ja noch gar keine glatte Oberfläche. Das ist ja ein Fundament, da haben wir erstmal so lauter grobe Steine hingelegt. Wenn du da dich drauf bewegst, dann wackelt alles. Und da brauchen wir natürlich noch Rechtsprechung und Behördenempfehlungen und Praxiserfahrung als Kit zwischen den Steinen, damit du eine glatte Oberfläche hinkriegst. Das heißt, wir sind ja in so einer Anfangsphase. Und da ist es vielleicht noch normal, dass noch nicht alles perfekt steht. Insofern darf man auch nicht unfair sein und von einem frisch geborenen Gesetz erwarten, dass das wie eine geölte Maschine läuft. Das sind einfach Anfangsschwierigkeiten und ich würde dem glatt 5 Jahre geben und dann muss man sich das nochmal angucken. Dann ist das so wie so ein, dann kommt das Gesetz, um bei dem Bild des Kindes zu bleiben, in die Grundschule nach 5 Jahren, ja, und fängt an mit Lesen und Schreiben. Und du kannst schon dann mit dem Kind sprechen. Aber wir sind eben noch wirklich in diesem neugeborenen Status. Also meine Empfehlung wäre, nicht zu ungerecht sein, dem auch ein bisschen Zeit geben. Die zweite Empfehlung wäre, cool bleiben. Ja, es passiert erstmal noch, diese ganzen Dramen, von denen wir sprachen, die müssen sich auch nicht sofort realisieren. Ich glaube, wichtig wäre, Hausaufgaben machen, also AGB anpassen, das kann man schon mal machen, dass man guckt, sowohl, ob ich jetzt, wenn ich Cloud-Provider bin für das Cloud-Switching, als auch IoT-Dateninhaber erstmal checken, falle ich unter das Gesetz? Habe ich überhaupt ein IoT-Produkt hier? Wenn ja, was muss ich tun? Klauseln anpassen. Kein Hexenwerk. Und dann mal gucken, wie sich es ergibt. Und dann vielleicht mal, da haben wir einen Mandanten immerhin, der ist ein B2B-User, der hat gesagt, Mensch, wir nutzen so viele Apparate, die wir kaufen, erzeugen so viel Daten, vielleicht ist ja doch auch das für uns ganz interessant. Und das ist für mich so ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass dann doch vielleicht auch der ein oder andere Daten-User aufwacht und sagt, Mensch, das gibt mir neue Möglichkeiten, die hatte ich noch nicht, jetzt kann ich die Daten auch mal verwenden. Und wenn das erstmal klein ist und anfängt, das wirtschaftlich zu nutzen. Also ich sehe das so wie du, Note, Game Changer erstmal aktuell 1 bis 2, in 5 Jahren eher bei 5 und in 10 Jahren würde ich ihm schon eine 7 bis 8 geben.
Okay, das ist ja eine sehr positive Prognose, finde ich. Jetzt hast du 2 Dinge getan, die sehr schön sind, um diesen Podcast irgendwie abzubinden. Zum einen hast du was Positives gesagt, das ist eine feine Sache. Mit Blick auf den Zeitstrahl, also lassen wir optimistisch in die Zukunft gucken. Und dann hast du ein paar Punkte genannt, die man den Zuhörenden hier mal mitgeben kann. Ne? Also Hausaufgaben machen mit Blick auf die Vertragsklauseln, Infopflichten nicht vergessen und vor allem das Cloud-Switching. Das wären, glaube ich, so die Punkte, die ich gerade so rausgehört habe. Da würdest du den Fokus hinlegen, in der, wenn wir sagen, Awareness der Leute, die uns zuhören, die mit dem Data etwas zu tun haben, oder? Nicht richtig gesagt.
Genau, richtig. Ich würde für die, die noch nichts gemacht haben, sagen, vom Budget her, plant mal ein für euch. Ich sage mal 2 Personentage, 2x8 Stunden. Guckt euch das an, informiert euch. Es gibt sehr viel Information, auch bei uns, Teller Wessing, auf der Website. Alles voll, alles umsonst. Macht euch mal klar, worum es geht. Überlegt, falle ich unter das Gesetz? Habe ich überhaupt ein IoT-Produkt oder eine Cloud, die von dem Data Act betroffen ist? Und dann vielleicht mal ein paar Vertragsklauseln mit dazu nehmen. Das war es dann erstmal schon.
Ja, genau. Also finde ich eine gute Sache, sich informieren. Wir haben von der GDD Data Context auch Angebote, die sich mit dem Data Act befassen. Und man muss halt in der Tat immer weiter rein. Also wir haben auf der DAFDA, die jetzt am 13.11. stattfinden wird in Köln, die Datenschutzfachtagung, ganz bewusst auch Frau Sanders-Winter, die Abteilungsleiterin von der Bundesnetzagentur dabei, die eben auch wirklich mal den Data Act auch mal in Anführungsstrichen mit vorstellt, wo wir auch fragen können, ne? Also auch die Leute, die da hinkommen, das wirklich mitkriegen. Und ich teile das ist nicht angekommen, dass wir in dieser Band aus verschiedenen Rechtsakten nicht mehr die DSGVO haben, die da laut als einzig hörbares Instrument durchdröhnt, sondern wir haben halt wirklich ein aufeinander abgestimmtes fast Orchester, ne, von ganz unterschiedlichen Rechtsakten aus unterschiedlichen Bereichen. Und da ist die DSGVO ein Spieler von vielen. Das heißt, für euch als Anwaltskanzlei, für uns als hier GDD-gemeinnützigen Verein zur Beratung des betrieblichen Datenschutzes ganz, ganz viel Arbeit. Heißt aber auch für die Leute, die zu euch kommen, ne, auch nichts anderes. Es ist ja gut zu wissen, dass...
Einen Punkt darf ich noch reinwerfen, bitte. Also das Bild vom Orchester stimmt, aber bislang sind das alles Solisten. Die müssen noch lernen, zusammenzuspielen, weil die Gesetze sind leider, ich sag mal, in Silos erstellt worden. Und es geht gerade erst los, dass die verschiedenen Behörden anfangen, und das sind die Datenschutzbehörden auch eher vorn, das Zusammenspiel zwischen diesen Gesetzen, das ist noch nicht richtig ausgelotet. Und das ist natürlich komplex, wenn du überlegst, der Data Act will Datennutzung, die DSGVO will Datenminimierung. Wie willst du denn das zusammenkriegen? Da ist auch noch sehr viel zu tun, um die Gesetze, also um diese Konzert, die verschiedenen Instrumente so zueinander zu bringen, dass sie da vernünftig, dass ein guter Sound rauskommt.
Ich weiß nicht, wie Beethoven das sieht, aber die spielen ja auch in ganz unterschiedlichen Tonarten. Ne?
Haben keinen Dirigenten, also mal gucken.
Dirigenten haben sie auch nicht, ne? Aber da kannst du ja ein bisschen was für die Leute tun, weil am Ende sind es ja hier Leute wie ihr, die das zusammenbinden müssen, schlicht weil es ja irgendeiner zusammenbinden muss und da so ein bisschen Guidance gibt. Und die haben wir in dem Podcast, finde ich, heute ganz vorzüglich bekommen. Mir hat es großen Spaß gemacht. Unser Thema war Data Act in der Praxis, Game Changer oder Rohrkrepierer, und Auskunft gegeben, diskutiert und besprochen. Mit mir hat das Axel von der Busche, Partner bei Taylor Wessing in Hamburg. Vielen Dank, Axel, war eine feine Sache.
Ja, Rolf, vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht. Wir können das noch 2 Tage lang weitermachen, aber ich glaube, dann überstrapazieren wir die Geduld der Zuhörer und Zuhörerinnen. Danke für die Einladung.
Vielen Dank, dass du da warst, und alles Gute. Bis zum Data Agenda da.
Ja, alles klar. Dankeschön. Tschüss.
Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.